Ja, ich grüße euch alle herzlich an diesem wunderschönen Morgen mit blauem Himmel. Als ich heute Morgen aus meinem Hotelzimmer rausschaute, da sah ich auf das Gebäude des Mitternachtsrufes ganz groß in großen Lettern: Gott sucht dich. Und dahinter ging die Sonne auf. Peter Hane hatte mir ein Bild geschickt von Amrum mit Sonnenaufgang. Dann habe ich sofort zurückgeschrieben, habe ihm das geschickt. Ich sage, guck mal, das ist doch wirklich ein Zeugnis. Und er war ganz begeistert von eurem Slogan, Gott sucht dich. Ja, ihr lieben Männer, ein Männertag in der Schweiz. Ich habe natürlich mal gegoogelt, was ist typisch für den Schweizer Mann. Die meisten geben zu Protokoll nach einer Umfrage, die vor einiger Zeit gemacht wurde, der Schweizer Mann ist zurückhaltend, verschlossen und bescheiden. 34,5%, 24% freundlich und sympathisch. 18,5%, das werden wir heute testen, pünktlich. Und 7% gastfreundlich. Als ich heute Morgen Elia traf, hat er mich sofort für heute Abend eingeladen. Nun bist du ja noch mal anders gestrickt als der reine Schweizer und habe mich sehr gefreut. Ja, was untypisch ist, ist offen und aufgeschlossen. Aber ihr lieben Männer, so ist das doch nicht, oder? Nun sind wir wahrscheinlich ja nicht nur Männer, sondern auch noch Brüder im Herrn und das freut mich ganz besonders. Nun, ihr lieben Männer, wir leben natürlich in besonderen Zeiten und deshalb haben wir das Thema auch so genannt, der Mann mit festem Halt. Viele wissen ja gar nicht mehr, ob sie Mann oder Frau sind und wie ihr Geschlecht nun wirklich ist. Also es ist alles so ein bisschen durcheinander geraten in unserer Zeit. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns mal wieder auf das Wesentliche besinnen. Ich habe überlegt, wie viel Zeit verwendest du dafür, sich jetzt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen oder den gemeindlichen Entwicklungen zu beschäftigen. Und da habe ich gedacht, ich mache das nur ganz kurz. Ich möchte mal versuchen, unsere Situation, in der wir heute leben, mit zwei Begriffen wiederzugeben. Und zwar einmal leben wir in der Zeit der Postmoderne. Die Moderne war die Zeit, da war ich Student, da haben wir gekämpft um Wahrheit, haben hart diskutiert, aber in der Zeit der Postmoderne sagt man einfach, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat so seine Idee und das soll man einfach so akzeptieren. Was das für die Gemeinde für Auswirkungen hat, das sehen wir gleich auf einer weiteren Folie. Und der andere Begriff, den habe ich mal genannt, postfaktisch. Post heißt ja immer nach. Also postmodern, die Zeit nach der Moderne, und postfaktisch, die Zeit nach den Fakten. Nicht mehr die Fakten zählen, sondern das, was mir gut tut oder das, was der Mainstream denkt oder das, was die Politik verordnet. Denn wir haben uns ja auch gefragt, guck mal, wir haben in Deutschland 29 Buchläden, die mussten wir auf einmal alle schließen im Zuge der Lockdowns. Und wir haben uns natürlich auch nach der Verhältnismäßigkeit gefragt. Der Friseur durfte öffnen und wir Buchhändler mussten schließen. Da fragt man sich ja auch, sind das jetzt noch faktische Grundlagen oder auf welcher Grundlage wird sowas entschieden? Nun, für das gemeindliche Leben hat das natürlich auch Auswirkungen. Biblische Aussagen werden relativiert. Und da hört man dann klare Bekenntnisse spalten, allein die Liebe eint. Alle sind eingeladen und damit auch alle gerettet. Und wir merken das sehr deutlich, die ökumenischen Umarmungen stehen ganz hoch im Kurs. Auswirkungen dieses postmodernen Denkens. Und das postfaktische, Gefühle zählen mehr als biblische Tatsachen. Hauptsache wir erleben was. Gott hier und jetzt und die Historizität biblischer Berichte bzw. Personen wird aufgegeben. Man empfindet eine starke Empathie für Sünder, indem die Sünde geduldet wird. Ihr Lieben, das sind Auswirkungen unserer Zeit und damit haben wir zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir festen Halt haben. Und wie das konkret aussieht, das wollen wir uns anhand des 2. Timotheusbriefes Kapitel 1 einmal näher anschauen. Nun hat es schwierige Zeiten immer gegeben. Und uns geht es auf jeden Fall besser als den Menschen vor 2000 Jahren, als Paulus diesen Brief geschrieben hat. Damals skrupellose Regime, kein Rechtsstaat, Christenverfolgung, einfache Verhältnisse, keine Sozialsysteme. Und das Schöne ist, Mut und Halt schöpfen wir aus denselben Quellen wie zur Zeit des Paulus. Und wir werden feststellen, auch in diesen Tagen, in denen wir heute leben, in den Zeiten der Pandemie, schwierige Zeiten dürfen noch immer Segenszeiten werden. Und deshalb sehen wir uns das Testament des Paulus an. Es ist ja das letzte Wort, was wir von ihm haben. Und ich denke, das hat ganz besondere Bedeutung. Nun, was ist seine Situation? Wir haben das vorhin schon gelesen. Alle haben mich verlassen. Das betont er auch nochmal am Ende seines Testamentes. Ich trage Leid bis zu den Fesseln. Paulus sitzt im Gefängnis, nur weil er das Evangelium von dem auferstandenen Christus verkündigt hat. Und er ist sich bewusst, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Er steht kurz vor seinem Märtyrium und er spricht von dem römischen Kaiser als dem Rachen des Löwen. Zunächst ist er aus diesem Rachen gerettet worden, aber er weiß schon, was ihm bevorsteht. Also alles andere als mutmachend, oder? Und ich denke, diese Situation erleben wir momentan nicht. Es hat in der Christenheit noch nie so viel Freiheit gegeben wie in den letzten 70 Jahren, ob das in Deutschland oder in der Schweiz ist. Und wir gehören immer noch zu den 3% der Weltbevölkerung, der es so gut geht, wie es uns eben geht. Und das wollen wir einfach auch festhalten. Nun, er schreibt diesen Brief an Timotheus. Wer war Timotheus? Es war auf jeden Fall sein geistliches Kind. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16. Timotheus hat sich wohl auf der ersten oder anlässlich der ersten Missionsreise bekehrt und dann auf der zweiten Missionsreise kommt Paulus wieder in die Gegend, können sagen in der heutigen Zentraltürkei, und dann wird er sein Mitarbeiter. Ab seinem circa 21. Lebensjahr, ein junger Mann. Und als er dieses Testament erhält, ist er wahrscheinlich 35 Jahre alt. Und dass Paulus zu ihm das engste Verhältnis hatte, das ist auch dadurch zu beweisen, dass er in 6 Briefen als Mitabsender erwähnt wird. Also Paulus sitzt in Rom im Gefängnis und Timotheus in Ephesus in einer großen Gemeinde. Schwierige Situation. Wir sehen das in Kapitel 2, da werden wir uns heute Mittag mit beschäftigen. Angriffe von innen, falsche Lehrer, und von außen gottlose Menschen. Und es ist im Grunde das eingetreten, was Paulus in Apostelgeschichte 20 den Ältesten von Ephesus bereits gesagt hatte: Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden. Die werden die Herde nicht verschonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und ihr lieben Männer, die größten Schwierigkeiten, die wir auch als Christen, als Verantwortliche in Werken und Gemeinden erleben, sind immer die aus den eigenen Reihen. Und das tut so weh. Und das erlebt eben auch Timotheus hier in dieser Gemeinde, aber natürlich auch Paulus, wenn er sagt, alle haben sich von mir abgewandt. Seine eigenen Brüder haben sich teilweise von ihm distanziert. Sie wollten mit Paulus nichts mehr zu tun haben, weil er eben ein ganz anderes Welt- und Menschenbild predigte, als das gemeinhin üblich war in der damaligen Zeit. Aber wir merken, Paulus will Mut machen. Er will seinem Nachfolger Mut machen, und was mir aufgefallen ist, und wenn ihr den Timotheusbrief mal durchlest, dann unterstreicht mal alle Imperative. Wir finden über 30 Befehle, Imperative in diesem Brief. Immer wieder wird Timotheus ermutigt, mach das, und es fängt damit an, und das ist der erste Imperativ, den vorhin Jonathan gelesen hat: Schäm dich nicht. Und im Zentrum steht zweifellos: Sei bereit zu leiden. Also, wer den Timotheusbrief studiert, sollte sich 2 Stichworte merken. Es ist ein Testament. Und Testamente haben eben ein besonderes Gewicht und eine besondere Bedeutung. Und deshalb beschäftige ich mich so gerne mit diesem Brief. Und er gleicht einer Stabübergabe. Paulus sieht sich ja in der Wettkampfbahn des Glaubens. Wir lesen davon in Kapitel 4. In Vers 6, da sagt er, ich habe, oder Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird, aber nicht nur allein mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Und im Grunde gleicht dieser Brief einer Stabübergabe beim Staffellauf. Er gibt den Stab an Timotheus weiter. Er will ihm deutlich machen, mein Lauf ist bald zu Ende, jetzt lauf du, halt durch und gib Gottes gute Botschaft weiter. Nun, im ersten Kapitel zeigt uns Paulus die Grundlagen, die Gott geschaffen hat, damit wir Halt haben als Männer. Und ich habe euch dazu mal einige Stichworte mitgebracht. Ich lasse sie alle mit demselben Buchstaben beginnen, dann könnt ihr euch die ganz leicht einprägen. Das erste heute Morgen ist die Botschaft. Paulus tut das, was er den Ältesten auf Milet gesagt hat. Nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen. Apostelgeschichte 20, Vers 32. In diesem Testament wird die besondere Bedeutung von Gottes Wort deutlich. Und an ganz vielen Stellen erwähnt er das. Vielleicht kannst du dir die Verse mal aufschreiben. Kapitel 1, Vers 13, Timotheus soll es festhalten. Vers 14, er soll es in seinem Herzen bewahren. Kapitel 2, Vers 2, er soll es treuen Leuten anvertrauen. Kapitel 2, Vers 5, lebe danach, halt dich an die Regeln des Wettkampfes. Kapitel 2, Vers 15, als ein guter Arbeiter bewähre dich, das Wort der Wahrheit in gerade Richtung zu teilen, also recht auszulegen. Kapitel 3, Vers 15, Timotheus soll am Wort Gottes festhalten, weil es den Weg zu Gott zeigt, weil es überführt, weil es ein neues Gerechtigkeitsempfinden gibt und weil es Wissen über Gott und den Menschen vermittelt. Und Paulus erinnert ihn an seine Kindheitserfahrung. Bleib darin, was du gelernt hast von Mutter und Großmutter. Und was wir heute feststellen, ist, das Bibelwissen nimmt ab. Und umso wichtiger ist die Weitergabe des Wortes in Familie und Gemeinde. Und sind die Herzen gefüllt? Ist dein Herz gefüllt mit Gottes Wort? Dann gib dir das Halt. Denn in Zeiten der Beliebigkeit hat Gottes Wort Beständigkeit. In Zeiten der Beliebigkeit hat Gottes Wort Beständigkeit. Ein Freund von mir ist Oberstudienrat in Hamburg und er hat ein Buch über die Psalmen geschrieben und darin schreibt er, ich zitiere, als Eltern und Großeltern tun wir gut daran, unsere Kinder und Enkelkinder von klein auf mit Gottes Wort vertraut zu machen. So wurden uns die Geschichten aus der Kinderbibel beinahe wie mit Muttermilch als erste Wortnahrung Abend für Abend vorgelesen, bevor irgendeine andere Literatur überhaupt in unsere Nähe kam. Als dann Fabeln, Fantasy und Märchen Einzug hielten, war die solide Basis des Wortes Gottes schon längst in unsere Herzen gelegt. Gegen Noah, Daniel und David hatten Zwerge, Zauberer und Riesen keine Chance mehr. Hat er schön formuliert? Gottes Wort ist das Fundament. Und ihr Lieben, gewurzelt in Gottes Wort haben wir auch als Männer im 21. Jahrhundert Stehvermögen. Gottes Wort gibt uns Halt im Unwetter der Unwerte. Denn wir erleben ja ganz deutlich, auch gerade in meinem Heimatland Deutschland, eine Entchristlichung. Obwohl wir von der Geschichte her ein christliches Volk sind, werden die christlichen Werte immer mehr mit Füßen getreten. Und wenn in der Präambel unseres Grundgesetzes steht, wir sollen oder haben uns dieses Grundgesetz gegeben im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dann müsste man das heute eigentlich umbenennen. Wir leben in der Verantwortung vor dem Klima. Es hat sich so vieles verändert und das, was Gott uns an Leitlinie, an Maßstab gegeben hat, wird einfach aufgegeben. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Maßstab verlieren und wenn wir uns nicht mehr hieran festhalten, werden wir maßlos in unserem ganzen Leben und Verhalten. Und deshalb kann ich das nicht genug betonen, dass wir festhalten an Gottes Wort. Und dass bis heute dieses Wort, wie hat Luther das so schön gesagt, es ist zeitlos, es ist zutreffend und es ist absolut zuverlässig. Und lass dir da Mut machen. Als ich mein Studium fürs Lehramt machte in den 70er Jahren, da musste ich mich natürlich auch, ich habe Mathematik, Biologie, Physik, Chemie studiert, und da musste ich mich natürlich auch mit der Evolutionstheorie beschäftigen. Und ich habe einen Satz, den möchte ich dir einfach einbrennen ins Herz, weil das hat mir so geholfen, in diesem Bewusstsein zu leben und in diesem Bewusstsein auch Ideologien zu begegnen. Jetzt kommt der Satz: Es gibt nichts, was die Bibel wirklich sagt, was im Widerspruch zu dem steht, was die Wissenschaft wirklich weiß. Theorien, Annahmen, Hypothesen gibt es unendlich viele. Aber es gibt nichts, was die Wissenschaft wirklich weiß, was im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt. Und daran halte fest. Es gab vor Jahren so ein schönes Buch, das hatte den Titel "Und die Bibel hat doch recht". Historiker zum Beispiel haben noch vor vielleicht 200 Jahren darüber gelächelt, dass David angeblich Hethiter in seinem Heer hatte. Weil in der profanen Geschichte kannte man diesen Volksstamm nicht. Und dann machte man im 19. Jahrhundert Ausgrabungen in der heutigen Türkei und siehe da, man fand Hattusas, die Hauptstadt der Hethiter. Und heute zweifelt kein Historiker mehr daran, dass es die Hethiter gegeben hat. Und die Bibel hat doch recht. Das ist unsere Grundlage, das ist unser Maßstab. Und lass dich nicht irritieren. Lass dich nicht verunsichern. Vielleicht mal noch ein Erlebnis. Im Studium lernte ich eine Religionspädagogin kennen und sie sprach mich an, sagte: Du glaubst an die Bibel? Und ich glaube erstmal an Jesus, aber die Bibel nimmst du ernst und den Schöpfungsbericht auch? Da merkt man doch gleich, das kann doch nicht Gottes Wort sein. Die Schöpfungsberichte widersprechen sich doch. Im ersten Schöpfungsbericht wird der Mensch am sechsten Tag geschaffen. Und im zweiten Schöpfungsbericht gleich am Anfang. Boah, ist das sehr interessant. Ich sage, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Ich lese meinen Schöpfungsbericht so: Es gibt einen Bericht. Und im ersten Teil dieses Berichtes beschreibt Mose chronologisch, wie man das eben tut, wenn man ein Ereignis berichtet. Erster, zweiter bis siebter Tag. Chronologisch berichtet er, wie die Erde gemacht wurde. Und dann richtet er den Fokus auf das wichtigste Ereignis, auf die Schaffung des Menschen. Ich sage, wenn ich einem Schüler die Aufgabe gebe, einen Verkehrsunfall hier in Dübendorf zu beschreiben, dann erwarte ich doch, dass er zunächst mal den Hergang in der Reihenfolge aufzeigt. Und dann soll er aber auch bitteschön das ruhig aufschreiben, was ihn emotional am stärksten gepackt hat, und kann das dann auch nochmal ins Zentrum rücken. Und genauso hat Mose das gemacht. Da guckte sie mich ganz groß an und sagte: Ja, aber das habe ich in meiner Ausbildung so nie gehört. Aber ich gebe zu, man kann das so sehen. Ihr Lieben, die Bibel hat keine Widersprüche. Und wenn ich etwas nicht verstehe heute beim Bibellesen, dann liegt das nicht an der Vollkommenheit und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, sondern liegt das ausschließlich an meinem kleinen Verstand. Ich habe hier oben 1500 Gramm grau-weiße Masse. Man nennt das ja Hirn, oder ich habe beim letzten Mal gelernt, ihr nennt das Hirnli als Schweizer. Und damit kann ich aber Gott nicht in allem erfassen. Dann wäre Gott ein kleiner Gott. Und von daher, ihr Lieben, die Bibel ist irrtumslos. Wie sagt Luther an einer anderen Stelle, sie ist nicht modern, sie ist doch nicht antik, sie ist zeitlos. Alles zerbricht in dieser Welt. Und was sagt der Jesus? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bestehen. Und so ist sie Maßstab für unser Leben. Und ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe, wenn wir diese ganzen Stellen mal auflisten, wo Paulus in seinem Testament vom Wort Gottes spricht, dann sagt er in Kapitel 4, Vers 2, Timotheus, predige das Wort. Wörtlich übersetzen müssten wir eigentlich, herolde das Wort. Sei wie ein Herold im römischen Weltreich. Herolde verkündigten im Auftrag des Kaisers Wichtige Botschaften waren oft keine guten Botschaften. Meist ging es um Steuererhöhungen. Aber Timotheus sollte dieses Wort predigen. Und Kapitel 4, Vers 5, der letzte Imperativ, tu das Werk eines Evangelisten. Ihr Lieben, lassen wir daran festhalten, die Bibel ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und deshalb, weil die Bibel Gottes Wort ist, sagen wir es. Und ich glaube, da stehen wir in der Gefahr, auch als Verantwortungsträger, geht es dir vielleicht auch manchmal so, dass du immer denkst, ja, wie kommt das wohl an? Was werden die anderen wohl denken? Ihr Lieben, wir dürfen als verantwortliche Männer nicht ständig fragen, was in ist, sondern wir müssen mal wieder sagen, was dran ist. Nicht ständig fragen, was in ist, sondern mal wieder sagen, was dran ist. Denn wir haben eine gewaltige Botschaft. Guck mal, Kapitel 1, Vers 10. Mitten in der Welt des Todes wissen wir, der Herr Jesus Christus hat den Tod zunicht gemacht und Leben und Licht hervorgebracht. Und wegen dieser Botschaft sind wir auch bereit zu leiden und da schämen wir uns nicht. Wenn ich gefragt werde, was ist denn eigentlich Inhalt der Bibel, dann ist das ja, kann man das auf einen ganz einfachen Nenner reduzieren. Sag mal, die Bibel hat im Grunde drei Themen. Schöpfung, und wir wissen, dann kommt die Trennung zwischen Gott und Mensch durch den Ungehorsam des Menschen, der Sündenfall. Und dann kommt das zweite große Thema von Kapitel 1, von Kapitel 3, Vers 15. Und dieses Thema heißt Erlösung bis ins Neue Testament. Es geht nur um die Erlösung des Menschen. Das ist Gottes Thema. Und dann Vollendung. Schöpfung, Erlösung, Vollendung. Das sind die drei großen Themenkreise. Gott kommt zum Ziel. Brauchen wir gar keine Angst haben, er kommt zum Ziel. Er hält die Fäden der Weltgeschichte in der Hand. Ganz gewiss. Und wie ein roter Faden zieht sich eine Person durch die ganze Biblia, durch die 66 Bücher der Bibel. Und diese eine Person heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Erlöser, der angekündigt wird in 1. Mose 3, Vers 15, der dann in unsere Wirklichkeit kommt. Und damit kommen wir zum zweiten. Kapitel 1, Vers 12 ist für mich ein wahnsinniger Vers. Der freut mich so sehr. Paulus sagt, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich glaube. Ihr Lieben, Zentrum der biblischen Botschaft ist diese eine Person. Und diese eine Person, die können wir auch nicht ausspielen gegen die Bibel. Weil heute sagen uns manche Evangelikale, ja, ich glaube an Jesus, aber ich nehme die Bibel nicht wörtlich. Sie ist für mich nicht irrtumslos. Sie ist für mich ein Buch, was göttliche Gedanken enthält. Aber können wir die Bibel und Jesus auseinanderdividieren? Ich sage ganz klar nein. Und den stärksten Beweis bringt der Herr Jesus selber, wenn er betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, 17, Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Und er selber sagt, ich bin die Wahrheit. Also der Herr Jesus und die Bibel, das ist eine Einheit. Aber das Schöne ist, wir glauben ja nicht an das Buch, sondern wir glauben an die Person, die geoffenbart wird in der Heiligen Schrift. Und deshalb, wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann meine ich damit, ich habe eine tiefe Beziehung zu dieser einen Person, Jesus Christus. Und durch ihn allein habe ich Zugang zum Vater. Durch ihn allein habe ich Gewissheit. Ich weiß, wem ich glaube. Oswald Schembert sagt mal, es kommt nicht darauf an, was Gott tut, sondern wer er ist. Es geht immer um die Person, dass sie die ist, die sie ist. Und dass ich diese Beziehung pflege und mit dem einen Wunsch lebe, und das gibt mir Halt im Leben. Herr Jesus, ich möchte dich tiefer und besser kennenlernen. Die gelebte Beziehung zu ihm gibt Halt in schwierigen Zeiten. Gewissheit in der Ungewissheit. Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Und ich möchte dazu einfach Mut machen, mehr auf natürliche Weise von Jesus zu reden. Ich hatte ein schönes Erlebnis. bin über 20 Jahre Schulelternbeiratsvorsitzender einer großen Grundschule, Gesamtschule gewesen in Haiger. Ich konnte das so lange, weil meine Töchter so weit auseinander liegen. Die älteste ist jetzt 36, die jüngste ist 22, also liegen 14 Jahre dazwischen. Und da konnte ich dieses Ehrenamt lange ausüben. Ich habe das mit großer Freude gemacht. Mein Christsein in einer säkularen Schule leben. Und manchmal hat man sich natürlich in den 20 Jahren gefragt, lohnt sich der Aufwand? Aber man hat immer wieder so Schlüsselerlebnisse gehabt. Zum Beispiel bei der Verabschiedung eines unserer Schulleiter, und ich habe ja manche Schulleiter in den Jahren erlebt, und da musst du dann als Elternvertreter auch eine kurze Rede halten. Und dann kommt der schönste Teil, das Buffet. Und wir saßen mit 8 Männern an einem großen Tisch, hatten uns alle schon was zu essen geholt. Und so quer über den Tisch rüber fragt auf einmal ein ehemaliges Schulleitungsmitglied, sagte: Herr Jäger, ich muss Ihnen heute Mittag mal eine Frage stellen. Ich bin Katholik und ich gehe auch schon mal in die Kirche und ich lese auch schon mal in der Bibel. Aber bei Ihnen ist mir aufgefallen, in Ihren Reden sprechen Sie immer von einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Was meinen Sie damit? Ich hatte das Essen am Teller, aber das war jetzt das gefundene, jetzt das Evangelium. Und das fand ich so klasse. Ich durfte in der Schule ja nie evangelisieren und sagen, ihr müsst euch alle bekehren, ihr seid alles verlorene Sünder, das darfst du ja nicht machen. Aber du kannst doch persönlich sagen, was dir der Herr Jesus Christus bedeutet. Ich habe zum Beispiel sehr oft gesagt, jeden Morgen, wenn ich meine müden Knochen auf die Bettkante schwinge, habe ich auch gerade im Hotel drüben gemacht, um 6 Uhr. Dann sage ich als allererstes, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Das ist die wichtigste Beziehung für uns Männer. Die Beziehung ist wichtiger als die Beziehung zu deiner Frau und zu deinen Kindern. Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Heiland der Welt, meinem persönlichen Heiland. Und guck mal, was Paulus schreibt über den Herrn Jesus, ganz am Anfang schon. In dem Herrn Jesus haben wir die Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Verheißung des Lebens. Ich finde das ganz klasse. Oder Vers 10, der Retter Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat. Das sind so gewaltige Aussagen, die beflügeln mich. Da können alle anderen um uns herum anders ticken, anders denken, in Frage stellen. Wir haben einen Herrn, auf den ist Verlass. Und deshalb, ihr lieben Männer, wir arbeiten auch in unseren verschiedenen Aufgabenbereichen nicht in erster Linie, und das gilt vor allen Dingen für die Gemeinde und für unsere christlichen Werke, wir arbeiten nicht in erster Linie erfolgsorientiert. Wir arbeiten auch nicht in erster Linie erlebnisorientiert oder gefühlsorientiert. Wir arbeiten in erster Linie verheißungsorientiert. Ich habe seit den 70er Jahren immer in meiner Freizeit versucht, Kinderstunden zu halten. In Missionszelten, nachmittags dann irgendwo hingefahren und Kinderstunden gemacht. Seit Anfang der 80er Jahre habe ich viele Zeltmissionen gemacht, evangelisiert abends. Und ich weiß noch, 86, da war meine Frau so krank und 12 Abende immer nach meinem Job tagsüber im Büro abends ins Zelt gefahren und gepredigt. Und kein Mensch hat sich für Jesus entschieden. Und dann fahre ich am 12. Abend nach Hause, meine Frau irgendwo in der Klinik, die Kinder verteilt bei den Omas. Und ich habe mich im Auto wirklich gefragt, Herr, bin ich der Richtige? Soll ich überhaupt weitermachen? Bekehrt sich keiner? Besuch war immer gut im Zelt, aber keiner kommt zur Aussprache. Es dauerte vielleicht 3 Wochen. Hatte ich in Dillenburg in meinem Büro auf dem Tisch einen Zettel liegen. Berichtet ein junger Mann, er habe sich an dem und dem Abend, als ich über das Thema Leid gepredigt habe, für Jesus entschieden. Er wollte mir nur sagen, er hätte sich inzwischen an einer Freikirche angeschlossen. Da jubelte mein Herz. Und da könnte ich euch jetzt eine Begebenheit nach der anderen erzählen. Wir arbeiten verheißungsorientiert. Und die wunderschöne Verheißung, die wir haben, wenn wir Gottes Wort weitergeben, Jesaja 55. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Ich werde es ausrichten zu der Zeit, die ich dazu bestimmt habe. Es liegt nicht an uns und wir haben den Auftrag, predige das Wort, Timotheus. Gib's weiter, mach Christus groß. Und die Früchte, die können wir nicht machen, die wirkt unser Herr. Ein anderes Erlebnis. Ich wurde gebeten, in Hechingen, das ist südlich von Stuttgart, einen Erziehungsvortrag zu halten und fahre für diesen einen Vortrag 300 Kilometer Richtung Süden. Und dann spreche ich da in der Aula und anschließend kommt eine Dame auf mich zu und sagt, ich wollte Sie heute einmal persönlich kennenlernen. Ich bin eigentlich gar nicht wegen des Themas gekommen. Ich wollte Ihnen nur mal was erzählen. Sie waren vor einigen Jahren hier mit dem Missionszelt und haben 12 Abende gepredigt. Ich war nie im Zelt, habe mir aber alle Kassetten angehört. Damals gab es noch Kassetten, ihr wisst noch, was es ist, ja? Ich habe mir alle Kassetten angehört und nach der 12. Kassette habe ich mich für Jesus entschieden und das wollte ich Ihnen heute Abend sagen. Da ging es mir ähnlich wie Philippus, der in die Öde geschickt wurde, um dem Finanzminister von Äthiopien das Evangelium zu sagen, auch nicht wissend, wurde er in der fruchtbaren Arbeit rausgenommen und dann in die Wüste geschickt. Aber so ging es mir, ich bin dann natürlich jubelnd nach Hause gefahren. Eine Seele hat Frieden gefunden mit Gott. Das bedeutet verheißungsorientiert arbeiten. Und deshalb die zentrale Aufforderung im ganzen Testament, finde ich in Kapitel 2, Vers 8, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Und diese Beziehung zu Christus hat natürlich auch Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Beziehung. Und das merken wir, wenn wir dieses Testament lesen. Wir haben vorhin gehört, Kapitel 1, Vers 2, mein geliebtes Kind. Vers 3, ich bete unablässig für dich. Vers 4, ich denke an dich. Vers 5, ich kenne deine Familiengeschichte. Und so weiter. Also die Beziehung zu Christus, wenn die okay ist, haben wir festen Halt und die besten Voraussetzungen, um zwischenmenschliche Beziehungen in Ordnung zu bringen, soweit es an uns liegt. Und das wird immer auch positive Auswirkungen auf deine Verantwortungsbereiche haben, auf deine Ehe, auf deine Familie. Kommen wir zu einem dritten. Ich habe es einfach genannt Berufung. Wir haben in Vers 9 gelesen, Gott hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Und jetzt kommt's, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Errettung und Berufung vor ewigen Zeiten. Was macht Paulus? Er nimmt diese Tatsache, dass wir gerufene Männer sind, gerettete Männer sind, heraus aus der Zeitlichkeit, hebt sie rüber in die Ewigkeit und macht deutlich, dieser Anker Gottes hält. Das gibt uns festen Halt. Die Tatsache, dass wir errettet und für eine bestimmte Aufgabe berufen worden sind, ist verankert in der Ewigkeit. Nicht aufgrund deiner Leistung, nicht weil du so viel kannst und so fähig und geschickt bist. Nein, Timotheus, einzig und allein Gottes Gnade. Am Anfang steht immer Gott. Und ihr Lieben, wäre Gott nicht zu uns gekommen, hätten wir alle keine Chance, zu Gott zu kommen. Gnade. Er kommt uns entgegen. Und in diesem Zusammenhang macht der Herr Jesus eben deutlich, die Tatsache, dass du mir dienst, ist nicht der Zeitlichkeit unterworfen, sondern verankert in der Ewigkeit. Deshalb sagt Paulus auch im ersten Vers, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. Man müsste fast ja sagen, bei Paulus gegen seinen eigenen Willen. Was hat der Mann sich gesträubt? Gekämpft gegen die Christen. Aber Gott hat sich in den Dienst, in den Weg gestellt und ihn in den Dienst gerufen. Und das gibt uns Halt, dieses Bewusstsein, Gott will mich. Gott hat mich berufen. Und Gottes Wille ist eben auch der letzte tiefe Grund, das unerschütterliche Fundament, dass ich bei Gegenwind nicht irgendwie aufgebe. Und ich hätte gewiss in den letzten 35 Jahren, wo ich jetzt im Verlagswesen tätig bin, Gründe genug gehabt, wieder ins Schulwesen zurückzugehen und die Brocken hinzuschmeißen. Aber wenn Gott mich dahingesetzt hat, darf ich in dem Bewusstsein leben, er hat mich gerufen, damit ich ihm dort diene. Nicht nach meinen Werken, und das bringt mich gerade auf einen nächsten Punkt, nicht nach deinen Werken, sondern es war seine Gnade. Und auch mit diesem Punkt möchte ich dir Mut machen. Weißt du, was ich festgestellt habe in meinem Leben? Vielleicht geht dir es ähnlich. Gott beruft nicht unbedingt die Begabten, aber er begabt Berufene. Ich kann das sehr schön deutlich machen an meinem eigenen Leben. Ich habe in Wuppertal Abi gemacht und wir konnten damals in der differenzierten Oberstufe Deutsch abwählen. Deutsch war mein schlimmstes Fach. Und ich habe die letzten 3,5 Jahre kein Deutsch gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, was soll ich jetzt für einen Beruf erlernen? Mein Vater war Kaufmann und hat gesagt, geh zu einer Bank. Habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht im Sparkassenhochhaus in Wuppertal, weiß ich noch wie heute, und bin durchgefallen wegen einem miserablen Deutschtest. Dann wollte ich Polizist werden. Und ich liebe bis heute die Polizei. Sind sehr engagiert, auch in der christlichen Polizeivereinigung. War 2 Tage in Münster auf der Polizeischule, bin durchgefallen wegen Krampfadern, die habe ich mir inzwischen ziehen lassen, und einem miserablen Deutschtest. Dann komme ich nach Hause in meine Heimatgemeinde, da sagt eine ältere Schwester zu mir, also eine Glaubensschwester, werd doch Lehrer, du hast ein Herz für Kinder. Jetzt wisst ihr, was wir in Deutschland für Lehrer haben. Ich habe natürlich nicht Deutsch studiert, sondern Mathematik und die Fächer, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann bekomme ich gegen Ende meines Lehramtsstudiums die Anfrage, würdest du vielleicht in unser Verlagshaus kommen und Unterrichtsmaterial für Kindergottesdienste arbeiten? Ihr könnt euch vorstellen, das war für mich ein Horror, jeden Tag mit Texten zu tun zu haben, als jemand, der Deutsch so unendlich lieb hat. Also 3 Jahre lang habe ich das vor mir hergeschoben. Meine Frau und ich, dann wurde ich ganz schwer krank, habe 8-mal im Krankenhaus gelegen und beim letzten Krankenhausaufenthalt habe ich eine Kapitulation schriftlich verfasst an die damalige Geschäftsleitung. Das war 1986. Habe Ja gesagt zu diesem Weg. Ich musste danach nicht mehr wegen dieser Krankheit ins Krankenhaus. Keinen Rückfall mehr bekommen in der Weise. Und heute habe ich jeden Tag mit Texten zu tun. Schreibe Bücher. Durfte das Unterrichtsmaterial mit Gottes Gnade machen, mit Kindern die Bibel entdecken. Gott beruft nicht unbedingt die Begabten, aber er begabt Berufene. Und das gibt mir Halt. Das gibt mir Mut. Wir haben einen großen Gott. Und was sagt er ihm hier in Vers 6? Du hast eine Gnadengabe. Und ihr Lieben, jeder, der den Herrn Jesus lieb hat und mit ihm lebt, hat eine Gabe bekommen von Gott. Aber interessant ist, dass es hier nicht heißt, ich bete darum, Timotheus, dass Gott die Gnadengabe in dir anfacht. Nein, die musst du selber anfachen. Und anfachen ist ein mühsames Geschäft. Wir haben seit einiger Zeit auch einen Kaminofen im Wohnzimmer. Und wenn du dann eine schwache Glut zur hellen Flamme entfachen musst, das ist nicht immer ganz leicht. Und ich muss da manchmal an die Mutter denken, die früher das Kaffeewasser auf dem Herd, Holzkohleherd oder Holzherd, für den Vater machen musste, anfachen, dass die Glut so stark wurde, dass eine helle Flamme entstand, dass man das Kaffeewasser drauf brutzeln konnte, ist für mich ein schönes Bild hier. Anfachen ist ein mühsames Geschäft. Aber das erwartet Paulus und auch der Herr von uns. Geh bitte davon aus, jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Wir sind ja nicht hier, um uns gemütlich zurückzulehnen, sondern wir sind hier, um die Botschaft in die Welt zu tragen. Da, wo Gott dich hingestellt hat. Diese herrliche Botschaft, von der wir vorhin sprachen. Und dazu hat Gott uns eine Gabe gegeben. Und die gilt es anzufachen. Ohne Fleiß keinen Preis. Guck mal, als ich das erste Mal über den Timotheusbrief vor einigen Jahren gepredigt habe, da habe ich den ein halbes Jahr jeden Morgen einmal laut gelesen. Weil ich habe bei Spurgeon gelernt, wenn du Gottes Wort weitergeben willst, dann musst du so richtig drin baden. Richtig drin baden. Das muss dir in Fleisch und Blut übergehen. Das musst du richtig aufsaugen. Und dann kannst du auch darüber sprechen und es weitergeben. Ohne Fleiß kein Preis. Und wenn man dann alles vorbereitet hat, heute Morgen habe ich mich noch ins Hotel gesetzt und habe gesagt, Herr, du siehst hier meine ganzen Zettel und Notizen, ich lege dir das jetzt hin, du musst wirken. Ich kann das nicht. Also wir tun alles, um die Botschaft ansprechend rüberzubringen, Aber wir tun es im Bewusstsein, wenn der Herr nicht wirkt durch seinen guten Heiligen Geist, dann taugt die beste Vorbereitung nicht. Und genau das ist ja hier, wir haben das vorhin gelesen, Vers 7, wir haben den Geist Gottes in uns. Und dieser Geist ist gekennzeichnet durch drei Attribute. Es ist der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Geist der Besonnenheit. Und Mutlosigkeit kommt nicht vom Geist Gottes. Und deshalb nicht wir, sondern Gott. Gott gibt, wir dürfen nehmen. Gott beauftragt und wir müssen gehen. Und damit komme ich auch zum letzten B. Ich habe es einfach genannt Beispiel. Albert Schweitzer, war glaube ich auch ein Schweizer, ne? Franzose, okay, Entschuldigung. Das war jetzt ein allgemeinbildender Lapsus von mir. Aber er hat irgendwo hier gelebt.
Will? Ich weiß nicht, ob zu dieser Zeit zu Deutschland gehört.
Okay. Ist jetzt auch nicht so ganz entscheidend. Aber er hat was Gutes gesagt zu dem Thema. Ein Beispiel zu geben, ist nicht die wichtigste Art, wie man jemanden beeinflusst. Es ist die einzige. Und wenn wir über Erziehung nachdenken, Gottes Prinzip heißt immer Erziehung durch Vorbild. Lebe, was deine Kinder werden sollen. Kommen wir im zweiten Vortrag noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin? Vers 8, der erste Imperativ des Briefes. Schäme dich nicht. Und dieser Imperativ, dieser Aufruf zieht sich jetzt wie ein roter Faden durchs erste Kapitel. Vers 12 sagt Paulus, ich schäme mich nicht. Und in Vers 16 greift er einen Mann heraus, den Timotheus gut kannte aus Ephesus, Onesiphorus. Und er sagt, der hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Und so dürfen wir uns gegenseitig Mut machen. Und deshalb finde ich auch einen Männertag so klasse, dass hier mal 100 Männer und was weiß ich, wie viele irgendwo an den Bildschirmen sitzen, dass wir nicht alleine sind. Wir dürfen uns gegenseitig stärken und ermutigen. Nun fragt man sich vielleicht, ja, wie ist das denn überhaupt mit dem Schämen? Ja, ich habe auch manchmal so eine Hemmung, einfach offen von meinem Herrn zu sprechen. Das bekenne ich eben. Wo kommt das eigentlich her mit dem Schämen? Und ich glaube, da können wir ein wichtiges Prinzip lernen. Es ist ja gut, wenn man ein Wort untersucht, geht man am besten immer zurück an den Anfang. Und wo finden wir das erste Mal etwas vom Schämen? Bei Adam und Eva, als sie die bergende Grenze Gottes verlassen hatten, den Schutzraum Gottes. Außerhalb des Paradieses schämten sie sich. Nun, das Schamgefühl ist was Positives. Es half nämlich, nicht nur damals Adam und Eva in der gefallenen Schöpfung zurechtzukommen, und das gilt bis heute. Das Schamgefühl ist etwas Positives. Und Nacktheit außerhalb der Ehe hat immer schlimme Folgen. Und von daher ist es gut, Gott unterstützt das Schamgefühl und bekleidet den Menschen. Das war jetzt aber nur ein kleiner Exkurs. Bleiben wir mal da, woher kommt das Schämen? In dem Moment, wo sie den Schutzraum Gottes verlassen hatten, schämten sie sich. Und da muss doch unser Programm heißen, zurück in den Schutzraum Gottes, zurück zu Gottes Wort, so nah wie möglich an Jesus binden, ganz nah dran. Und das hilft. Und dann wird auf einmal auch dieser Imperativ nachvollziehbar, schäm dich nicht, ich weiß, wem ich glaube, ich weiß, was ich für einen Herrn habe, ich darf in diesem Schutzraum Gottes leben und was soll mir schon passieren? Ihn, diesen Herrn, will ich bekennen. Deshalb, wir halten zusammen und geben diese herrliche Botschaft weiter. Und das größte Geschenk, was wir einem anderen machen können, ist eben auch ein gutes Vorbild sein. Und genau das ist der rote Faden hier im ersten Kapitel. Und deshalb Beispiel. Und so wollen wir uns auch an diesem Tag gegenseitig ermutigen, festzustehen in Zeiten der Beliebigkeit, indem wir uns neu auf Christus und sein Wort ausrichten und ihn erwarten. Paulus schreibt am Ende dieses Testamentes, Vers 18 im 4. Kapitel, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du unser Heiland bist, dass du unser Herr bist. Und Herr, da ich nicht weiß, wer hier sitzt und nicht jeden kenne, auch nicht weiß, wer zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, bete ich für jeden Mann, der noch keine persönliche Beziehung hat. Schenk Gnade, dass ihm dieser Tag zum Heil wird, dass er diese persönliche Beziehung zu dir sucht und in dir Erfüllung findet. Und lieber Herr, die wir schon länger mit dir nachfolgen, Herr, schenke, dass wir das, was du an Grundlage geschaffen hast, um uns Halt zu geben, dass wir das für uns persönlich auch annehmen. Und Herr, wir schätzen diese herrliche Botschaft deines Wortes. Wir freuen uns, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast und begabt hast. Herr Jesus, alles, was wir sind und haben, haben wir durch dich. Wir geben dir die Ehre und freuen uns, lieber Herr, wenn wir dich sehen werden, wie du wirklich bist. Und so segne den weiteren Verlauf dieses Tages. Schenke uns ein gutes Miteinander, eine herzliche Gemeinschaft zu deiner Ehre. Amen. Jetzt ist Pause bis 11.30 Uhr und bitte pünktlich, ich werde jetzt, die Prozentzahl war 7%, aber bitte alle 100% pünktlich, okay? Arabisch, nee, keine arabische Pünktlichkeit. Da bin ich absolut gegen. Nee. Da würde ich wahnsinnig.